Zeugnissen, von dem, was sie erlebt hat. Ich dachte so, Dopamin, es gibt Bibeltexte, da muss man ziemlich viel erklären und herleiten, um sie verständlich zu machen, was wir nur mit unserem Alltag zu tun haben. Mit dem Predigtext von heute Morgen ist das ganz anders. Den braucht man gar nicht erst vorzulesen, weil er so bekannt ist. Und es ergibt sich aufgrund eines Bildes und eines Stichwortes sofort ein lebendiges Bild über das, worum es in diesem Text geht, obwohl ihr ihn noch gar nicht gehört habt. Also die Spannung, Jesus, der im Boot schläft mitten im Sturm, und dann die Lebenserfahrung, die berichtet wurde, wo alles drüber und drunter geht. Diese Spannung zwischen dem Jesus, der dort im Frieden liegt, und unseren Erlebnissen im Alltag, was uns umtreibt, das ist eigentlich auch genau die Spannung, die dieser Bibeltext von der Sturmstellung Jesu auch beinhaltet. Und obwohl er bekannt ist, lese ich ihn natürlich trotzdem vorher für uns, damit er uns auch vom Wortlaut vor Augen steht. Und wir finden dann fast alles wieder, was wir schon gehört haben. Markus 4, Vers 35 bis 41. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da war, im Schiff. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr noch keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Mit Jesus unterwegs im Boot, im Schiff des Lebens. Das ist das Thema. Und ich möchte in drei Schritten, drei Dinge davon euch nahebringen. Also mit Jesus im Boot, im Schiff unseres Lebens, werden wir nicht vor Stürmen verschont. Das haben die Beispiele gezeigt, aber er ist dabei. Und es erhob sich ein großer Sturm. Ja, so war das damals im See Genezareth, so konnte es sein, wenn ein Sturm kam, ein starker Sturm kam. Der See Genezareth liegt in einem Talbecken und deshalb ist, wenn der Wind dort aufkommt, der Seegang oft sehr heftig und extrem. Die Wellen gehen hoch und gehen tief. Auf diese Weise kommt dieser Wirbelsturm zustande, bei dem manche schon ihr Leben lassen mussten. Aber ich habe mir so gedacht, ist das nicht genauso wie auch mit den Stürmen unseres Lebens? Da bekommt jemand eine Krankheit, er bekommt eine Diagnose, die ihm den Boden unter den Füßen wegnimmt, wegreißt. Das haben wir auch gehört heute Morgen. Wo alles auf einmal in Frage gestellt wird. Da erleidet jemand einen Unfall, der, sei es durch eigenen Schaden oder anderen, plötzlich alles verändert, mit dem man fertig werden muss. Wir erleiden einen Verlust. Ein Mensch geht von uns, mit dem wir noch nicht gerechnet haben, dass er so früh gehen würde. Und es ist nichts mehr, wie es vorher war. Eine schwere Lebenskrise könnte fortfahren. Ihr selbst könnt es aus eurem eigenen Leben und Erleben Beispiele nennen, die direkt passen zu diesem Sturm, der auf dem See Genezareth tobt. Und dann brauche ich noch mal so eine Hupe, dass man weiß, wo es weitergeht. Die Ereignisse, die einem dann begegnen wie ein Sturm, können alles aus dem Gleichgewicht bringen. Das geht einfach mal alles drüber und drunter. So der See, den wir vorhin noch mit unseren Bewegungen dargestellt haben, zeigt das ja, wie ein Sturm und die aufgepeitschten Wellen das Boot auf dem Schiff erfassen, es auf- und abschleudern und die dort Befindlichen zu kentern drohen. So fühlt man sich in solchen Situationen wie auf einer hohen See, den drohenden Elementen schutzlos ausgeliefert. Manchmal hat man ein Gefühl totaler Ohnmacht. Was soll ich mit einer solchen Diagnose machen? Wie soll ich mich verhalten angesichts dieser Not? Ohnmacht, Angst, wie geht es in der Zukunft weiter? Schiere Ausweglosigkeit, all das sind dann die inneren Befindlichkeiten, die einen in den Sturm des Lebens, besonders wenn er losbricht, beschäftigen.
Das haben viele von uns erlebt. Wenn es um Gesundheitsdiagnosen geht, dann haben meine Frau und ich das ja auch erfahren, auch Andrea besonders, hat es erlebt, wenn erst diese Diagnose Gehirntumor kam. Der war schon so groß, dass entdeckt wurde, dass die erste Sache nicht fiel und sie wäre irgendwann mal umgefallen. Und dann die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wird das wieder gut? Dann etwas später auch der Brustkrebs, der dazugekommen ist, mit all dem, was auch da an Unsicherheit und Angst aufgetreten ist. So persönliche Dinge im persönlichen Leben. Aber wir wissen das auch aus dem Gemeindeleben, dass es auch im Gemeindeleben möglich ist, in schwere Wasser zu geraten. Dass das Schiff der Gemeinde arg in schleudernden Schlingen gerät und im Boot alles durcheinander kommt. Und man fragt, wie soll es weitergehen? Wo geht der Weg in die Zukunft hin? Wir haben es in Freuchem auch erlebt, die Zeit der Corona-Epidemie in den Jahren 2020 bis 2022. Sie hat uns als Gemeinde auch schon ganz schön durchgeschüttelt. Da gab es auch ziemlich heftige Diskussionen in der Gemeindeleitung. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie reagieren wir auf die Anforderungen an die Maßnahmen, die hier verordnet wurden? Die Leute konnten damit nicht umgehen. Der eine oder andere ist gegangen. Also es dient solche Sachen, wo auch das Schiff einer Gemeinde durchgeschüttelt werden kann. Wobei ich mir sage, jetzt ist eigentlich die Gelegenheit, solche Nöte gemeinsam durchzustehen. Jetzt eben sich nicht voneinander trennen zu lassen, sondern es recht miteinander hier zusammenzustehen als Bootsmannschaft und weiter vorne auf den Herrn seinen Weg zu gehen. Gemeinsame Bewältigung. Und dass Stürme und Krisen die Welt erschüttern, und das wissen wir aus eigener Anschauung auch in den letzten Jahren. Der Bundespräsident Walter Steinmeier hat einmal in einer Rede zur Lage in der Nation gesagt, wir leben in einer Epoche des Gegenwindes, wo raue Jahre, raue Zeiten auf uns zukommen und Widerstandskraft nötig wird. Der Klimawandel, all seinen, dem, was damit zusammenhängt und Leute umtreibt, die Straße treibt, Ängste vermittelt. Der Ukraine-Krieg mit seinen noch unabsehbaren Konsequenzen für die Gegend dort, für uns. Wie gelingt es uns, trotz der stürmischen Zeiten mit Hoffnung und Zuversicht, Augenblick auf unsere Welt, unseren Weg weiterzugehen im Vertrauen auf Gott? Es gibt ja dieses Wort der Resilienz, also das bedeutet widerstandsfähig zu sein, belastungsfähig, flexibel reagieren auf Situationen, die uns entgegenstehen. Das ist zurzeit gesellschaftlich ein hohes Thema. Wie wird man damit tätig? Beschäftigt Psychologen, Soziologen, Unternehmensführungen und so weiter. Also wir merken, dass mit diesem Lebensschiff, das durch tiefe Wasser geht, durch Stürme geht, das erlebt eine Gesellschaft wie unsere auf gewisse Weise hier auch. Es ist nichts Fremdes für diese Welt. Nun hat aber die Bootsfahrt, von der wir gehört haben, eine Besonderheit. Die besteht darin, dass Jesus mit an Bord ist. Jesus ist tatsächlich mit an Bord dieses Schiffes, das in eine solche tiefe Seenot gerät. Das kam so. Für Jesus ging ein anstrengender Tag zu Ende. Es ist Abend geworden, da sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Jesus ist nach einem Tag voller Arbeit natürlich müde. Er ist geschafft, er sehnt sich nach Abstand, er muss mal raus, er muss mal zur Ruhe kommen. Er braucht einfach mal Erholung, er braucht Stille. Und so fahren die Jünger mit ihm, mit dem Schiff, von wo aus er lehrte, und so müde, wie er da auch war, fahren sie mit ihm und machen sich auf den Weg zum anderen Ufer des Sees. Jesus hat sich hinten im Schiff hingelegt auf ein Kissen, und es ist wohl anzunehmen, dass das Kissen des Steuermanns war, auf dem er hinten im Boot seinen Kopf bettet, und er schläft sofort ein, fällt in einen tiefen Schlaf. Das kennen manche auch von uns, wenn man hundemüde ist, kaum liegt man schon, schnarcht man, ist man total weg. Jesus, der war sofort in einer anderen Welt sozusagen. Und jetzt, gerade in der Situation, erhebt sich dieser mächtige Sturm, dieser große Sturm. Aber Jesus schläft so fest, dass er sich von diesem Sturm einfach nicht wecken lässt. Er bekommt es gar nicht mit. Die Jünger dagegen sind in schwerer Seenot. Es gibt unheimliche hohe Wellen, wie der tiefe Wellentäler, in die das Boot stürzt. Aber Jesus schläft einfach weiter. Die Jünger bemerken es mit einem Seitenblick, der rührt sich da überhaupt gar nicht. Sie können es nicht fassen. Schon fangen an, die Wellen ins Boot zu schlagen. Und es ergreift sie Panik und Verzweiflung, Todesangst. all das, was ihnen so viel große Not bereitet, all das weckt ihren Meister nicht aus dem Schlaf. Er schläft einfach ruhig weiter. Es ist, als wäre er gar nicht da. Für die Jünger ist es so, als wäre Jesus überhaupt gar nicht vorhanden. Treten wir mal einen Schritt zurück und schauen uns diese Situation an. Und ich denke, der eine oder andere von euch kennt das auch. Was die Jünger damals erlebt haben, das haben viele sicherlich auch erlebt. Wobei, ich denke den Anfang zurück, wo ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, da sieht alles noch ganz anders aus. Viele von uns haben ja Jesus einmal mit in das Boot ihres Lebens hineingenommen. Sie haben gesagt, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich als meinen Herrn, als meinen Meister, als meinen Freund, der mit mir durchs Leben geht. Ich brauche deine Vergebung, deine Liebe, deinen Frieden. Und dir vertraue ich mein ganzes Leben an. Und dieses Jesus sein Leben anzuvertrauen, ist so wie in ein Boot steigen mit Jesus unterwegs, mit anderen zusammen auf dem Boot unterwegs zu sein. So sind wir in die Nachfolge Jesu gestartet. Aber wenn wir gedacht haben vielleicht, dass ein Leben mit Jesus wie eine glatte, friedliche Überfahrt ist, wo alles schön läuft und alles keine Probleme gibt, gibt da so die Rede, mit Jesus hast du nie Probleme, geht es dir immer gut. Wenn du Jesus an Bord hast, dann kann da nichts passieren. Und das wird oft dann so aufgenommen, als ob das wirklich eine Garantie gäbe, in seinem Leben ohne jede Schwierigkeiten, ohne Turbulenzen das Ziel zu erreichen. Aber wir wissen alle, das ist nicht der Realität. Unser Lebensschiff gerät früher oder später in schwere Turbulenzen. Da gibt es Zweifel, die aufkommen, die aufbrechen, die uns verunsichern. Glaube ich denn nun wirklich richtig? Ist das alles gut so, wie das bisher gewesen ist? Und es ergeht uns manchmal, das kenne ich auch von mir, wie den Jüngern damals, der Eindruck ist, Jesus verschläft gerade meine Not. Er verschläft ganz einfach meine Not. Er hört mein Schreien nicht. Er reagiert nicht. Er schweigt. Er kümmert sich nicht. Aber dann haben wir oft erlebt, dass Jesus dann doch eben eingegriffen hat, dass er geholfen hat, dass er die Wellen geglättet hat, den Sturm gestillt und wir weiter unseren Weg mit ihm gehen und erfahren konnten. Und ich habe in diesem Zusammenhang an einen Wort aus Psalm 121 gedacht und ich glaube, dieses Wort hat so in genau diesem Zusammenhang so seine Bedeutung. Da heißt es, hier wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, die Hütte Israels schläft noch, schlummert nicht, der Herr behüte dich. Aber ist das nicht genau die Erfahrung? Ist das nicht genau der Eindruck? Der Herr ist nicht da, er schläft. Wo ist seine Hilfe? Und deshalb ist dieser Psalm geschrieben worden. Dieser Psalm ist ein Psalm für unterwegs. Ein Pilgerpsalm zu den großen Festen nach Jerusalem. Ein Bild für unseren Glaubensweg von hier, von dieser Welt zu unserem ewigen Ziel hin. Und dieser Psalm will uns deutlich machen, auch wenn es so aussehen mag, auch wenn du den Eindruck hast, seine Hilfe ist fern, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er sieht und weiß genau deine Situation. Er weiß, wie es dir geht, auch wenn er sich im Moment nicht zu erkennen gibt. Was macht also den Unterschied, ob Jesus im Leben ist oder nicht? Der Unterschied ist nicht darin, dass es ohne Jesus alles furchtbar schwierig und viel Not ist und mit Jesus läuft alles glatt, sondern es heißt, dass es keine Garantie ist, mit Jesus eine glatte Überfahrt zu haben, dass alles gut und leicht geht im Leben. Aber der Unterschied besteht darin, dass trotz allem, trotz aller Not, trotz euren Gedanken und euren Zweifeln, dennoch Jesus garantiert bei uns ist. Auch wenn wir es nicht merken, nicht wahrhaben und nicht erfahren. Aber er ist auf jeden Fall bei uns. Jesus verlässt nicht das Boot unseres Lebens, wenn wir in Turbulenzen und Schwierigkeiten geraten. Sondern er bleibt da. Und das ist dann eine der Dinge, die man lernen darf im Glauben. In solchen Situationen vertrauensvoll zu sagen, ja, danke, du bist doch da. Ich vertraue darauf, dass du hier bist und dass du zu deiner Zeit auch eingreifen wirst. Also, mit Jesus in unserem Lebensschiff unterwegs, geht nicht alles glatt, aber er ist bei uns. Und das führt schon zum Zweiten, dass wir dann in den Bedrohungen und Nöten unseres Glaubens im Glauben wachsen dürfen. Jesus hat diesen Sturm nicht verschlafen. Das Brausen des Meeres und das Getöse der Elemente konnten ihn zwar nicht wecken, aber Jesus, der Schrei seiner Jünger, der angstvolle, verzweifelte, auch vorwurfsvolle Schrei der Jünger, er erreicht sein Herz. Meister, kümmert es dich nicht, es ist egal, dass wir untergehen. Und so erwacht der bisher schlafende Jesus endlich und findet sich völlig unvermittelt in diesem ganzen Getöse, wie der das da ist, schlagartig. In den heftigen Schwankungen des Bootes, das auf- und niedergewirbelt wird. Er findet sich in einem bereits volllaufenden Schiff wieder und er schlägt die Augen auf uns, was sieht er? In die Augen, Angst vor Angst, Panik, aufgerissenen Augen seiner Jünger. Das ist die Szene, wo Jesus erwacht. Schlagartig erfasst er die Situation und ergreift ein. Er gebietet dem Wind, das ist ja die Ursache der Katastrophe, und er spricht zum See, der in der Folge des Sturms aufgewühlt war, schweig und verstumme. Und tatsächlich, der Wind lässt spürbar nach. Ich glaube, wir dürfen das nicht so vorstellen, dass es schlagartig weg war, sondern dass es, wo er sagt, anfängt sich zu beruhigen und in absehbarer kurzer Zeit sich das Meer beruhigt und die Wogen sich legen und da legte sich der Wind. Wie jemand, der sich müde gearbeitet hat und die Hände schlaff sinken lässt. Und so breitet sich eine große Stille aus. Und noch während sie einen großen, erschrockenen Staunen haben über das, was da passiert ist, spricht Jesus sie an und sagt zu ihnen, was seid ihr denn so furchtsam? Wie habt ihr noch immer keinen Glauben? Also, ich möchte eigentlich erwidern und Jesus fragen, Jesus, wie kannst du deinen Jüngern in so einer Lage eigentlich so eine Freude machen? Sie hatten doch Todesangst. In einem solchen furchtbaren Sturm, in ihrem Leben bedroht, wo die Wellen das Schiff schon anfingen zu füllen und das Schiff schon anfing zu sinken. Wie kannst du ihnen so eine Vorhaltung machen? Aber dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich keine Vorhaltung ist, sondern dass es eine Frage ist. Dass Jesus fragt, seid ihr denn noch so furchtsam? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Das ist eine Frage, die er ihnen stellt. Noch keinen Glauben? Sie haben mit Jesus nämlich vorher schon etliches erlebt. Ihr habt doch schon erlebt, wie ich die Kraft Gottes wirksam gemacht habe. Ihr habt gesehen, wie ich böse Geister ausgetrieben habe, wie ich Krankheiten geheilt habe, wie ich die Macht, die mir der Vater gegeben hat, eingesetzt habe zum Wohl, zum Heil der Menschen. Und er will dir sagen, ihr hättet eigentlich etwas mehr Vertrauen zu mir haben können in dieser Situation, die eigentlich nur eine Wiederholung bisheriger ähnlicher Situationen darstellt. Warum habt ihr noch nicht Glauben gefasst aus dem, was ihr bisher erlebt habt? Also alles andere ist ein Vorwurf, vielmehr eine liebevolle Frage, um sie zu stützen, um sie ihnen einen Weg zu zeigen. Und nun, vor dem Hintergrund dieses Erlebnisses, von jetzt an, haben sie eine neue Erfahrung mit Jesus gemacht, die ihnen für die Zukunft von jetzt an doch weiterhelfen könnte. So könnte Jesus sagen, ihr habt mich jetzt gerade so erlebt. Sollte das, was ihr jetzt erlebt habt, in eurem Glauben, in eurem Herzen nicht Vertrauen zu mir wecken, dass ich immer noch da bin und ich immer noch zur rechten Zeit eingreifen kann und eingreife. Solltet ihr nicht im Herzen Glauben haben, sollte das nicht, was ihr jetzt erlebt habt, Glauben wecken, im Blick auf die Zukunft, was immer auch noch in der Zukunft kommen mag. Es ist also eher eine mutmachende Frage Jesu, die uns einen Weg zeigt. Ich glaube, dieses habt ihr noch keinen Glauben, sollte in deren Herzen einfach nachklingen in der Zukunft. Um in der nächsten Sturmerfahrung ihres Lebens den Glaubensblick auf Jesus etwas früher zu richten als bisher. Etwas früher schon damit zu rechnen, dass er dennoch da ist und dass er auch wieder nicht zu spät sein wird mit seiner Hilfe. Dass es auch an uns auch weiterklingt, diese Frage, habt ihr noch keinen Glauben? Habt doch Vertrauen, habt doch Glauben, so könnte man es ins Positive wenden. Jesus, unser gnädiges Eingreifen erfahren zu haben, ermutigt für die Zukunft weiter mit seinem Eingreifen zu rechnen. Ermutigung für die nächste Herausforderung. Allerdings bekommt diese Vorhaltung oder dieses Warum seid ihr so furchtsam einen etwas härteren Klang, wenn wir ihn in seiner eigentlichen Bedeutung hören. Denn eigentlich steht nämlich, heißt es, warum seid ihr so feige? Als ich das gelesen habe, bin ich etwas zusammengezuckt, wieder neu. Ja, ist das wirklich ernst, Feige? Also es gibt dieses Wort an einer anderen Stelle auch. Jesus, Paulus sagt, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Da steht auch eigentlich der Feigheit. Aber ich glaube, gerade in diesem so hart klingenden Wort ist mir was Trostreiches aufgegangen. Wir sprechen von Feigheit vor dem Feind. Das heißt, wenn etwas Tödliches uns bedroht, eine Gefahr, die uns nahe kommt, etwas, was uns Angst macht, dass wir davor zurückstecken, zurückweichen, statt uns diese Schwierigkeit, diese Gefahr zu stellen. Dass wir angstvoll die Schultern einziehen, den Kopf einziehen, statt dass wir innerlich eine Haltung einnehmen und vor ihm stehen bleiben. Ich weiß, das ist, klingt viel verlangt, aber wir haben immer eine Wahl. Wir können immer entscheiden, will ich jetzt feige zurückweichen, will ich jetzt fliehen oder will ich die Situation mich stellen und versuchen, mit ihr so gut es geht, auch mit Hilfe anderer fertig zu werden. Wenn ich also passiv feige, das ist eine passive Haltung, dann gebe ich auch angstvollen Gefühlen Raum und Gedanken, die verstärken sich und es blockiert mich alles und ich will nur noch weg. Wenn ich aber aktiv vertrauensvoll bin, das ist das Wort für mutig, dann gebe ich doch Raum für Ermutigung durch Jesus. Dann gebe ich Raum für gute Gedanken, für Impulse des Heiligen Geistes, dass diese ängstlichen, kleinmütigen Gefühle mich nicht beherrschen, sondern sie überwunden werden durch Jesus. Dass ich Vertrauen habe auf den stärkeren Herrn in dieser Situation. Das, glaube ich, ist damit gemeint. Was hat Gott Josua gesagt, als er das neue Land Kanaan mit Israel annehmen sollte? Habe ich dir nicht geboten, dass du getrost und froh seist und stark seist? Habe ich dir nicht geboten sogar? Das Gegenteil eines Feiglings ist nämlich keineswegs ein Held in der Bibel, sondern jemand, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Das ist das Gegenteil von Feigheit. Das ist Mut. Manchmal glaube ich, dass wir als Christen zu wenig von Mut sprechen, weil wir zu schnell denken, na, ich kann ja nicht, ich bin schwach, ich bin hilflos. Aber Mut zu haben ist ja nichts anderes, als zu entscheiden, will ich den Verheißungen Gottes jetzt mehr vertrauen als meinen Gefühlen? Will ich den Zusagen seines Wortes mehr vertrauen als dem, was ich für möglich halte? Feige hieße, ängstlich auf eigene Ohnmacht zu schauen, so wie die 10 Botschafter, die nach Kanaan gesandt wurden. Mutig heißt, auf Gottes Macht blicken, auf ihn vertrauensvoll zu warten. Und dass mir das bewusst wurde, denke ich, ja gut, dass dieses Wort da steht, weil es herausfordert. Und deswegen möchte ich das, was hier in Vers 40 steht, warum seid ihr so furchtsam, ihr habt doch noch keinen Glauben, zu uns positive wenden und sagen, ihr braucht in Situationen, die euch Angst einflößen, in bedrohlichen Situationen, die euch bedrohen, nicht den Kopf anzuziehen, sondern lasst euch in der Einschätzung eurer Lage vom Glauben an Jesus und sein Wort und seine Gegenwart leiten. Lasst euch doch, wie Jesus sagt, von meinem Wort, von meiner Gegenwart, von meinen Zusagen in solchen Situationen leiten. Deswegen können wir mit Jesus im Lebensboot auch die Lebensstürme meistern, die uns begegnen. Ich kann mich dafür entscheiden, zu vertrauen oder nicht zu vertrauen. Wie gesagt, ich habe immer eine Wahl. Das ist ja unser Problem in solchen Situationen, der Bedrängnis. Wir meinen, jetzt haben wir keine Chance mehr. Jetzt bin ich verloren und ausgeliefert. Nein, sind wir niemals. Das nennt man Selbstwirksamkeit. Es gibt immer eine Möglichkeit, selbst zu wirken, sich zu entscheiden. Das macht Jesus hier deutlich. Die Jünger hätten die Möglichkeit gehabt, anders zu reagieren. Und Jesus macht ihnen jetzt keinen Vorwurf draus, sondern sagt, denkt doch daran in der Zukunft. Entscheidet euch dafür, in Zukunft will ich vor dir stehen bleiben. Und wenn ich zu schwach bin, halte du mich fest. Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Diese Verheißung und solchen. Ich gebe zu, es gelingt mir auch nicht immer. Wir werden immer wieder auch mal versagen. Aber Jesus ist immer wieder da, um uns zu vergeben, um uns Mut zu machen, dass wir weitergehen und dass wir uns an seiner Hand weiterleiten lassen. Als Andrea ihre Brustkrebsdiagnose bekam, wir waren gerade so durch mit dem Kopftumor und so weiter. Das hat uns natürlich auch ziemlich vom Bein geholt, muss ich sagen. Natürlich meine Frau in erster Linie, ganz klar. Aber im Laufe der Tage haben wir dann so vermehrt den Eindruck gehabt, dass wir darauf reagieren sollten, dass wir es entscheiden sollten. Und die Entscheidung, die wir getroffen haben, lautete: Wir leben nicht ängstlich mit dieser Krankheit, sondern wir leben mit Jesus und gehen mit Jesus durch diese Krankheit. Also nicht, jetzt kommt die Behandlung, jetzt kommt die Bestrahlung, jetzt kommt OP, Hilfe, Hilfe. Sondern nein, wir wollen auch nicht uns auf die Krankheit konzentrieren, sondern wir gehen mit Jesus durch diese Krankheitsnot und durch. Diese Entscheidung kann man treffen in jeder Lage. Gott hat Gnade geschenkt. Wir haben immer eine Wahl. Das ist eine Lüge des Teufels zu sagen, jetzt kannst du nur noch versagen, jetzt kannst du nur noch untergehen, jetzt ist alles vorbei. Jetzt kannst du nichts machen. Das ist eine Lüge des Teufels. Drittens, wir dürfen mit Jesus im Lebensboot unterwegs ihn in seiner Herrlichkeit kennenlernen. Diese Begebenheit hat ihren eigentlichen Höhepunkt erst am Schluss. Sie läuft nämlich auf eine Frage hinaus. Die Frage, wer ist doch dieser? Wer ist doch dieser Jesus? Und das ist vielleicht die entscheidendste Frage, die ein Mensch überhaupt in seinem Leben stellen kann. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus für dich? Das ist die entscheidende Frage, die über Heil und Unheil, über Leben und Tod entscheidet. Wer ist doch der? Er ist der, der den bösen Geistern Gebiet geboten hat. Er ist der, seine Macht erweist über die Naturgewalten durch sein Wort. Er ist ja auch der Schöpfer. Er erweist seine Macht über Krankheiten, Halt und Trichten durch. Und so ist Markus jemand, der, wenn er Jesus beschreibt, an ihm den Knecht Gottes beschreibt, der in göttlicher Vollmacht handelt. Der mit göttlicher Vollmacht handelt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und nun geschieht hier etwas Unheimliches. Es entstand eine große Stille. Klar, dass nach dem oben betäubenden Getöse des Sturmes und der Wellen sich diese Stille umso stärker abhob, als sie eingetreten war. Endlich Ruhe, endlich Aufatmen. Uns ist etwas Ähnliches mal passiert, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, als wir vor vielen Jahren in London waren, auf dem Trafalgar Square, einem sehr belebten Platz mit Autohupen und Bussen und so weiter, hatte wirklich viel Lärm und so weiter. Und direkt am Rande des Platzes ist die Kirche St. Martin in the Fields. Und da sind wir, gehen wir mal dahin, und so sind wir reingegangen, und die ersten Schritte, als wir über die Schwelle kamen, fiel der ganze Lärm hinter uns zurück. Und wir taten diese unglaubliche Stille in dieser Kirche ein. Auch erst diese große Lärm und jetzt diese große Stille. Es war eine beeindruckende Erfahrung. Eine Erfahrung, die ja auch zu Gott führen kann, zu Gott führen soll. Aber hier war noch etwas anderes mit dem Spiel. Sie geriet in große Furcht. Übrigens, da steht hier, Vers 1, sie geriet in große Furcht, aber von Furcht war vorher offen die Rede, warum seid ihr so furchtsam? Aber dies ist ein anderes Wort als das, was oben steht. Die Furcht, von der oben die Rede war, das war die Angst vor der Bedrohung, Angst vor der Bedrängnis, Angst vor Untergang und so weiter. Aber hier ist von einer anderen Furcht gemeint, hier ist eine Gottesfurcht gemeint. Ja, die geriet in große Furcht. Dies ist ein Entsetzen, das entstehen kann, wenn Menschen angesichts übernatürlicher Ereignisse, überraschender Eingriffe und Eingreifen des Gottes, die mit übermenschlicher Wucht eintreten, man sich klein und ohnmächtig und hinfällig fühlt. Diese Stille wirkt auf die Jünger geradezu unheimlich. Denn hier haben sie die Allmacht Gottes gerade an ihrem eigenen Leib und Leben erlebt. Das ist die Heiligkeit Gottes, die sich hier in diesen Schrecken versetzt. Sie fühlen die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes in diesem Jesus. Diese Stille ist zum Bersten gefüllt mit dieser heiligen Gegenwart Jesu, der heiligen Gegenwart Gottes. Ähnlich, zumindest ähnlich, will ich sagen, ist es mir und uns auch wenigstens einmal gegangen. Es hängt wieder mit Andreas Krankheit zusammen. Diesmal standen wir vor der zweiten Kopftumoroperation, die nötig geworden war, weil das Gewächs wieder angefangen hatte zu wachsen. Und nun war ja da bisher es unmöglich gewesen, das Ganze zu entfernen, weil da ein Blutgefäß war. Das durfte man bei so einer Heilkraftoperation nicht beschädigen, sonst ist das Blut nicht mehr zu stillen, wenn da eine Wunde entsteht. Und da war auch gebetet und der Herr, gib Gnade, dass wirklich alles rauskommt, halt deine Hand darüber, gib Gnade, das Herz und so weiter. Also wir haben da viel dafür gebetet. Und es war auch so eine Art, ja, See, das See in uns, ja, dieses Toben der Wellen, das, was hier vor uns steht. Und dann kam ich ins Krankenzimmer rein, vor der Operation. Da war meine Frau am Tisch, glaube ich, und der Arzt, der operieren wollte, der saß mit bei ihr. Und ich bekam mit, als ich so näher kam, also Frau Michelfelder, keine gute Nachricht geben. Wir können alles komplett rausoperieren, was nicht hingehört. Das Blutgefäß ist verödet und das Blut hat sich eine andere Bahn gesucht, wo es langläuft. Wir können alles entfernen. Wir können die Baustelle schließen. Als ich das hörte, da war das für mich auch so wie eine große Stille bei den Turbulenzen der letzten Tage gewesen. Da stand auch eine solche Stille ein, die gefüllt war von der Gegenwart, von der Heiligkeit Gottes. Zu wissen, jetzt kann es wirklich alles gut werden. Werde ich nie vergessen, wie uns das bewegt und beschäftigt hat, auch so eine Situation zu erleben, eine große Stille nach den Stürmen der Zeit davor. Vielleicht nur ein bisschen, aber etwas davon haben wir erlebt. Vielleicht erinnert ihr euch auch hier und da an etwas. Solche Erfahrungen. Jesus in seiner Herrlichkeit begegnet, das kann man auch in solchen Situationen. Auf andere Weise. Wer ist der? Die Naturgewalt müssen ja dem untertan sein, der sie erschaffen hat. In Jesus ist ihnen gerade der Schöpfer begegnet. Und die Frage, wer ist der, ist richtig zu beantworten, wie gesagt, ist die Antwort, auf die es ankommt, die über alles entscheidet. Entweder ist Jesus nur ein Lehrer göttlicher Wahrheiten. Dann kann ich mir vielleicht auch die rausholen, die mir passen und ich verstehe, die anderen brauche ich da nicht. Für viele ist Jesus ein moralisches Vorbild, nach dem sie sich richten. Es ist schon gut, dass man das tut, besser als anders handeln. Aber wenn ich Jesus einfach moralisches Vorbild reduziere, hat er mit meinem Leben hier noch nichts zu tun. Oder ein Sozialreformer. Wir haben dringenden Bedarf nach Veränderung in der Gesellschaft. Jesus ist auch da Vorbild. Aber wenn das so alles wäre, dann könnten wir uns aussuchen, was ein Vorbild sein soll. Worin wir im besten Fall, wonach wir uns richten können. Aber was nicht entsteht, ist, dass ich eine persönliche Beziehung zu ihm als eine Person gewinne. Das kommt nicht zu einer Hingabe meines Lebens im Glauben an ihn, wenn ich nur solche Teile für mich annehme. Oder ist Jesus für uns der Knecht Gottes, der das Heil der Welt bringt, auch deine Erlösung? Ist er der auch für dich, in dem Gott Mensch geworden ist, dessen Weg nach dieser Sturmstellung weitergegangen ist, der in völligem Gehorsam den Willen Gottes erfüllt hat und selbst durch die Stürme des Lebens hindurch gegangen ist bis zum Ziel? Ist Jesus auch der für dich, der sein reines Leben in den Tod gab? Ist er für dich der, in den du glaubst, dass Gott dir von den Toten auferweckt hat? Dass er zur Rechten der Macht Gottes ist? Hast du eine lebendige Verbindung zu ihm durch den Heiligen Geist und gehört dein Leben ihm? Ja, das ist die entscheidende Frage. Und die Jünger hatten, glaube ich, in der Situation schon eine Ahnung von dem, wer Jesus wirklich ist. Und wir heute noch umso mehr, weil wir ja noch wissen, wie es weitergegangen ist. Wer ist Jesus für dich? Wer möchte er neu für dich sein? Vielleicht steht er heute auch vor deinem Herz und fragt, lass mich doch da wieder hinein in diesem Bereich, vertraue mir doch auch hierin. Lass mich doch einmal machen, lass mich ran an deine Not, an deine Schmerzen, deine Verbitterung und so weiter. Deshalb dürfen wir ihn mit ins Lebensboot nehmen und uns völlig seiner Führung überlassen. Egal, was unser Leben auch bringen mag. Wir sind immer in Gottes Hand. Auch auf hoher See und auch im Gericht, sagt man ja. Zum Schluss möchte ich dennoch abschließend noch einmal einen Blick auf das Boot lenken, das im Sturm auf dem See Genezareth hin und her tobte. Und das ist das erste Bild, was wir gesehen haben, wo nur eine Person lag, aber wir denken uns andere dazu. welcher Kontrast. Auf der einen Seite diese tobenden Elemente, die Wellen, die ins Boot schlagen, das Boot, das sinkt, die angstvollen Jünger mit ihren weit aufgerissenen Augen, und mittendrin ist er. Er schlief mitten in dem Sturm tief entspannt. Erinnert so ein bisschen daran, dass es in jedem Hurrikan, jedem Orkan ein Auge gibt. Und in der Mitte dieses Sturms ist vollkommene Ruhe. So ungefähr stelle ich mir das vor, dass Jesus hier im Boot seelenruhig schläft wie ein Kind. Das habe ich dabei gedacht. Er schläft wie ein Kind. Im Vertrauen zu seinem himmlischen Vater. Und ich glaube, es war Absicht, dass er ihm dieses Bild darbot, damit es in unser Herz auch hineinfindet. Mit dem Kopf geweicht gebettet auf dem Kissen des Steuermanns. Er ist ja dort an dem Platz, der ihm zukommt. Er ist doch am Steuer. Er lenkt, er führt doch. Jesus ist immer am Steuer deines Bootes. Immer. Wo immer du auch meinst, dass er sei. Solange du ihm vertraust, wenn du nicht vertraust, ist er trotzdem auch noch da. Dieser Anblick des mitten im Sturm Schlafenden im Vertrauen zu seinem Gott, sollte dies nicht ein tiefes Vertrauen in uns bewirken, auch für zukünftige Nöte? Dass unser Vertrauen auf ihn setzen, dass wir es lernen zu beherzigen, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, Psalm 62, Vers 2, und dass dies nicht eine schöne Idylle oder ein liebreizender Gedanke nur ist, soll es uns nach diesem Predigtext, nach der Predigt eigentlich klar sein. Es geht um ein Geschenk, das wir in Christus lernen dürfen zu ruhen. Eine der Haupterfahrungswerte, die wir lernen dürfen im Leben, eine der Hauptziele, die Gott mit uns hat, dass wir lernen, immer mehr in Jesus zu ruhen, um dann handeln zu können. Mit Jesus im Boot des Lebens können wir alle Stürme und alle Belastungen des Glaubens, alle Unwegsamkeiten meistern und im Glauben daran wachsen. Das möchte Jesus uns vermitteln durch sein Wort. Und das gilt für das Boot unseres persönlichen Lebens. Das gilt für das Boot als Gemeinde. Und letztlich kommt Gott auch mit dieser tobenden Welt zu seinem Ziel. Denn er sitzt zu Rechten Gottes und wird alles letztendlich nach seinem Wohlgefallen regeln. Darauf dürfen wir vertrauen, dass auch wir als Gemeinde nicht nur für uns sind, sondern dass er auch das Regiment hat. Und dass wir auf der Seite dessen schon stehen, vor dem wir mal alle Knie beugen dürfen. Beugen wir in dem Himmel, auf Erden und unter der Erde und bekennen, Christus ist der Herr. Gott segne sein Wort an uns, das unser Herzen froh macht und stärkt.